Ja, guten Morgen für alle die, die ich noch nicht persönlich begrüßen konnte. Schön, dass ihr da seid und es ist ja schon eine Weile her, wo ich das letzte Mal hier gewesen bin. Das Thema für heute Morgen, neue Hoffnung. Warum eigentlich neue Hoffnung? Was ist an der neuen Hoffnung, was ist daran denn anders als an der alten Hoffnung? Oder als an Hoffnung generell? Der Hoffnung vielleicht darauf, dass endlich das Wochenende kommt. Also da freue ich mich immer wieder drauf, an dieser Hoffnung. Je älter man wird, je mehr freut man sich, glaube ich, darauf. Oder darauf, dass die Aktienkurse wieder steigen. Oder der Hoffnung darauf, dass sich die Situation in Deutschland doch wieder verbessert, wir keine Masken mehr tragen müssen oder. Darauf, dass der Krieg in der Ukraine endlich endet. Oder auf was hoffst du? Auf was hoffst du für dich persönlich? Oder besser gesagt, auf wen? Der Bibeltext dazu, der steht in Lukas 4, Vers 16 bis 21. Hast du den schon? Ja, super. Funktioniert ja. Über den wir heute nachdenken wollen. Lukas 4, 16 bis 21. Und er, Jesus, kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit, also eine sehr gute Gewohnheit, am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gegeben. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu verkünden, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu predigen und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, zu predigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte das Buch zusammen und gab es dem Diener wieder und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Das ist unser Text für heute Morgen. Jesus kommt also in die Stadt, in der er aufgewachsen war. Hier hat er den Beruf des Zimmermanns gelernt. Man kennt sein Elternhaus, hat vielleicht an der Baustelle ab und an miteinander gefrühstückt oder gegessen. Man weiß, wie er gewesen ist als Kind. Man hat vielleicht sogar auf dem Bau mit ihm zusammengearbeitet. Heute ist Sabbat, es ist kein Gottesdienst, keine Arbeit. Und Jesus ist nach guter Gewohnheit da, wo er immer ist, wie er gewohnt war, in der Synagoge, mitten unter den anderen Männern. Das erste Teil dieses 18-Bitten-Gebetes im Gottesdienst, der war schon vorbei. Das Glaubensbekenntnis Israels war schon gelesen worden. Auch ein Teil dieses 18-Bitten-Gebetes wurde schon gesprochen und auch vorgelesen. Und ebenfalls aus den 5 Büchern Mose, das war auch im ersten Teil des Gottesdienstes, war schon vorgelesen worden. Jetzt war die Schriftlesung an der Reihe. Jesus steht also auf, er geht nach vorne, lässt sich die Schriftrolle tun. Das war alles ganz normal, das konnte eigentlich jeder machen. Und er schlägt auf, Jesaja 61, Vers 1. Der Geist des Herrn ist auf mir. Du darfst nochmal klicken, bitte. Hast du auch schon wieder? Ja, gut. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, um den Elenden gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zerbrochene Herzen zu verbinden, den Gefangenen Befreiung zu predigen und den Gebundenen die Öffnung der Kerkertüren. Alle sind total gespannt in dieser Synagoge, was jetzt passiert. Sie sind voller Erwartung darauf, wie Jesus diesen Text denn auslegen wird. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren, sagt Jesus. Jesus rollt die Schriftrolle zusammen, gibt sie zurück, setzt sich hin. Was würdet ihr jetzt tun, wenn ich mich einzeln widersetzen würde? Überhaupt kein Vergleich. Aber Könnt ihr verstehen, welche Erwartung diejenigen in der Synagoge hatten, was da jetzt ausgelegt würde? Dieser Text. Was ist da genau in Nazareth geschehen? War das einfach irgendeine zufällige Schriftlesung? Hat Gottes Geist ihn einfach in dieser riesig langen Jesaja-Rolle, das ist ja nicht so einfach wie heute, dass man einen Bibelvers in einem Buch sucht und dass man eine Verseinteilung oder ähnliches hat, das war eine ellenlange Rolle. Und wenn man da einen bestimmten Bibeltext finden wollte, dann konnte man schon ganz schön rollen, bis man auf Jesaja 61, Vers 1 war. Jesaja, man muss dazu wissen, dass Jesaja, dieses ganze Kapitel Jesaja 61, in Israel schon seit Hunderten von Jahren immer als Anbegriff der Heilszeit, als Ansage der Heilszeit gelesen worden ist. Gott hatte seinem Volk versprochen, es von den Bedrängern zu befreien. Gott hatte versprochen, eine Zeit ungestörter Entwicklung zu schenken. Doch wie oft war diese Stelle schon vorgelesen worden? Wie sehnsüchtig hat man die Erfüllung dieses Bibeltextes, dieser Stelle erwartet? Wie groß war die Hoffnung darauf, dass nach gut 650 Jahren sich endlich irgendetwas bewegt? So oft wurde diese Stelle schon gelesen. Dass endlich dieser Retter, dass endlich dieser Heiland kommen würde. Dass derjenige auftritt, dem der Geist Gottes liegt, auf dem der Geist Gottes liegt. Aber es hatte sich in über 600 Jahren nichts geändert. Die Römer hatten Palästina voll im Griff. Wer sich widersetzte, kam entweder ins Gefängnis oder er wurde gekreuzigt. Von der Freiheit für die Gefangenen, von der wir gerade gelesen haben, war überhaupt nichts zu sehen. Auf den Straßen saßen die Bettler, die nicht genug zu essen hatten. Die Blinden, denen ging es nicht anders. Sie bekamen nur nicht mit, was um sie herum geschehen war. Wie viele zerbrochene Lebensschicksale. Und niemand, der sie heilen konnte? Niemand? Da stellt sich Jesus, der Sohn Josefs, mitten im Gottesdienst vorne hin und erklärt, die Schriftrolle, dieser Text, auf den er schon über 600 Jahre auf die Erfüllung wartet, der ist heute erfüllt vor euren Ohren. Das ist ein Statement, oder? Das gibt's doch gar nicht. Dieser Zimmermann aus Nazareth kündigt den Beginn der Heilszeit an, auf den alle schon 600-700 Jahre warten. Und er beruft sich dabei sogar auf die Salbung Gottes mit dem Heiligen Geist. Was ist da passiert? Jesus stellt in Nazareth öffentlich klar, wer er ist. Und er begründet dies mit Gottes Wort. Er hat eine Legitimation dafür. Jesus erklärt öffentlich, wozu er gekommen ist. Er erklärt, welche Ziele er verfolgt. Er erzählt, welchen Menschen er sich zuwenden will. Und wie Gott das Leben seiner Menschen heil machen will. Das alles in diesem einen Statement, dieses Wort ist heute erfüllt vor euren Ohren. Wenn das nach so vielen 100 Jahren des Wartens kein Grund für neue Hoffnung ist, was ist dann überhaupt noch ein Grund für Hoffnung? Jesus sagt hier, und das muss man sich eigentlich auf der Zunge zergehen lassen, ich, der ich jetzt die Schriftrolle zurücklege, ich bin der Grund für eure Hoffnung, ich bin der Grund für eure Hoffnung. Ich bin die personifizierte Erfüllung dieses Bibeltexts, auf den es seit über Hunderten von Jahren wartet. Stellt euch mal die Stimmung in diesem Gottesdienst vor. Ja, Jesus ist der Messias. Er ist der mit Gottes Geist Gesalbte. Laut Jesaja 61, Vers 60 ist er der Legitimierte. Wer das Leben der Menschen so grundlegend verändern will, wie Jesus Christus das will, der braucht übermenschliche, der braucht göttliche Kraft. Und gerade diese Kraft ist Jesus bei seiner Taufe verliehen worden. Wir lesen das aus Lukas 3, Vers 22. Es begab sich aber, da alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete, dass sich der Himmel auftat und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg und eine Stimme aus dem Himmel erscholl, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Was Jesus also hier ankündigt, das ist ihm also vorher durch Gottes Geist anvertraut worden. Er lebt aus dem, was Gott ihm gibt. Darum kann das Leben der Menschen auch nur durch ihn heil werden. Wir müssen weiter wissen, dass es in Israel eine ganz besondere Ordnung und eine Regelung aus dem Alten Testament gab, die mir, je mehr ich darüber nachdenke, immer besser gefällt. Das wäre jetzt nochmal, wenn du schon, oder hast du schon? Du bist einfach viel schneller als ich, ich weiß auch nicht. Ein Gnadenjahr des Herrn sollte alle 50 Jahre ausgerufen werden. Dazu muss man wissen, in Israel wurde ja in Abständen von 7 Jahren immer gerechnet. Und das 50. Jahr war dieses Erlassjahr. Und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt ein Freijahr ausrufen im Lande allen, die darin wohnen. Denn es ist das Jubeljahr. Das soll ein jeder bei euch wieder zu seiner Habe und zu seiner Sippe oder zu seiner Familie kommen. Das war eine ganz besondere Regelung, die Gott in 3. Mose schon gegeben hatte, damit man sich nicht irgendwie auf Dauer bereichern sollte, die Großgrundbesitzer oder vieles andere mehr. Gott hatte ganz bewusst diese Regelung erlassen. Alles erworbene Land geht an den ursprünglichen Besitzer zurück in diesem 50. Jahr. Denn Gott gehört das Land. Er hat es damals diesen 12 Stämmen zugewiesen. Man kann also nicht sein Land irgendwie verkaufen. Man kann lediglich das Nutzungsrecht abtreten. Aber im Gnadenjahr oder Erlassjahr oder Freijahr, wie ihr es nennen wollt, kam alles wieder in den ursprünglichen Besitz dieser Sippe zurück. Keine Bereicherung auf Dauer, keine Grundstücksspekulationen, auch Sklaven wurden wieder frei. Kein Israelit sollte auf Dauer Knecht eines anderen Israeliten sein. Auch alles Leben gehört Gott. Auf Zeit konnte man sicherlich dienen, um Schulden abzubezahlen, aber das Erlassjahr oder das Freijahr oder Jubeljahr, das beendete die Sklaverei. Wir wissen nicht, wie konsequent diese Bestimmungen eingehalten wurden, aber ich finde die Idee so toll. Wenn wir auf dieser Welt uns daran gehalten hätten, ich wage mir gar nicht auszurechnen und zu denken, wie schön und wie einfach Leben heute sein könnte. Aber es gab in diesem Volk Israel eine wirklich große Sehnsucht nach einem nicht nur materiellen Erlassjahr, sondern auch nach einem geistlichen Erlassjahr, nach einem Freijahr, nach einem Gnadenjahr. Und man war sich sicher, dass Jesus, dass der Messias dieses Jahr herbeiführen würde, dass Jesus, dass der Messias das schaffen würde. Und jetzt die 4 Punkte. Unter die ich das unterteilt habe, und das ist der 1. Punkt, den Armen Hoffnung durch die Zuwendung Gottes. Lukas ist ein Evangelist für die Armen, sagt man. Und in der Tat hat er ja als Arzt ein besonderes Anliegen, das sich, wenn du das genau in Lukas liest, das sich wie ein roter Faden durch das Lukas-Evangelium liest. In Lukas 6 sagt er, selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr hungert. Oder etwas später, weh euch Reichen, ihr habt euren Trost schon gehabt. Oder Lukas 12, der reiche Kornbauer, der als Narr dargestellt wird. Oder Lukas 16, ihr könnt nicht Gott und dem Geld dienen. Oder noch später, die Erläuterung des Gleichnisses vom reichen Mann zu dem armen Lazarus. Das sind eigentlich Worte, wenn wir das im Zusammenhang lesen, die uns unter die Haut gehen sollen. Und die Frage ist, gehen sie wirklich noch unter unsere Haut? Wir, die wir doch im Weltmaßstab zu den wirklich Reichen gehören, fast ausnahmslos. Aber bei Lukas, da geht es nicht um Armut im übertragenen Sinn, wie das bei Matthäus über geistlich Arme geht, sondern hier geht es wirklich um Menschen, die nicht genug zum Leben haben. Es geht um ihre verzweifelten Gesichter. Es geht um die Angst um ihre hungernden Kinder. Jesus ergreift eindeutig Partei. Er ist ein Freund der Armen. Und es geht hier nicht um diesen sozialen Touch von Lukas, sondern ganz klar darum, dass Jesus eine Hoffnung für die Armen gibt, weil Gott sich ihnen zuwendet. Mein 2. Punkt. Den Gefangenen Hoffnung auf Freiheit. In Jesaja ist diese Botschaft damals von der Freiheit ein Trostwort für alle die aus Babylon, aus dieser 70-jährigen Gefangenschaft zurückkehren nach der Verschleppung und nun in ihre Heimat zurückkehren. Sie kehren zurück in ein verwüstetes Land. Ein Land, das in eine Stadt, die in Trümmern liegt. In Trümmern liegt ihr geliebtes Jerusalem. Also ist hier Freiheit auch im wörtlichen Sinn gemeint. Wenn aber Jesus dieses Wort zitiert, meint er dann auch Freiheit im wörtlichen Sinn? Freiheit für die Aufstandsbewegung gegen die Römer? Freiheit für die Zeloten, die in römischen Gefängnissen auf ihre Hinrichtung warten? Meint er Freiheit für Johannes, den Täufer, der Jesus kommen verkündigt hat? Freiheit für die Kriegsgefangenen auf den römischen Galeeren, die zur Arbeit gepeitscht wurden? Meint er Freiheit nicht zuletzt für die Sklaven, die wie Ware auf dem Markt angeboten wurden? Ich glaube, viele von uns würden das begrüßen, wenn der Ruf der Freiheit genauso gemeint wäre. Aber nichts von all dem lässt sich in dem Handeln von Jesus und auch in seiner Verkündigung feststellen. Mit Freiheitskämpfern hatte Jesus Christus nichts zu tun. Den verzweifelten Johannes holt er auch nicht aus dem Gefängnis. Die Sklaven bleiben Sklaven und die Kriegsgefangenen bleiben Kriegsgefangene. Das ganze jüdische Volk bleibt unter dem Druck der römischen Besatzungsmacht. Unterdrückt und ausgebeutet wie schon so lange. Also nichts mit der Freiheit für Gefangene. Oberflächlich betrachtet, denke ich, unsere Welt hat sich kaum verändert. Aber Jesus hat den Gefangenen die Freiheit angekündigt. Welche Gefangenen sind denn nun frei geworden? Und wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, dass die Evangelien voll von Berichten sind, wie dämonisch besessene Menschen frei werden. Sie waren Gefangene des Teufels, aber er musste seine Opfer freigeben. Viele Menschen, die der Teufel durch den Betrug der Sünde zu Sklaven gemacht hat, wurden frei. Ich bin einer davon. Wie oft ist durch den Freispruch Jesu ein zerstörtes Leben heil geworden, damals und auch heute? Jesus ist kein Sozialreformer. Es geht um die Befreiung aus der versklavenden Macht der Sünde, aus der versklavenden Macht des Teufels, für mich und auch für dich. Der dritte Punkt, dem Blinden Hoffnung auf sehende Augen. Zu den Zeichen des Messias gehört, dass der Blinden die Augen öffnet, dass der Lahme fähig macht zu gehen, dass Aussätzige rein werden und dass die Tauben wieder hören können. Jesus weist Johannes den Täufer in Lukas 7 darauf hin, dass die Zeichen durch den Messias, durch Jesus selbst geschehen werden. Ich lese auch den Text. Und es berichten dem Johannes seine Jünger von dem allem. Und Johannes rief zwei seiner Jünger zu sich, sandte sie zu Jesus und ließ ihn fragen: Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Als nun die Männer zu ihm kamen, sprachen sie: Johannes, der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dich fragen: Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Zu jener Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Gesicht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und verkündigt dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde werden sehend, Lahme wandeln, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Also ist auch das absolut wörtlich zu verstehen. Es geht um die Zeichen des Messias, die durch die Heilungswunder Jesu geschehen. Das liegt heute sicherlich auch vielen am Herzen, aber die ganzen Power-Evangelisationen, die verdrehen absolut diese biblische Reihenfolge. Da ist ja vor vielen Jahren, ging das mit Reinhard Bonnke und vielen anderen los, das verdreht komplett diese Reihenfolge. Verkündigung ist das Zentrum der Evangelisation. Das können wir in Markus 16 nachlesen. Ich habe es euch auch ausgedruckt. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, soll gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die, welche glauben, begleiten. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, mit neuen Zungen reden, Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Jünger, die sich diesem Auftrag stellen, denen werden Heilungen als Zeichen des Messias versprochen. Aber sie begleiten lediglich die Verkündigung. Sie sind nicht das Zentrum der Verkündigung. Sie werden böse Geister austreiben können. Sie werden in neuen Sprachen sprechen, also in neuen Zungen reden können. Da geht es nicht um dieses Lallen oder sonst irgendwas. Da geht es darum, dass man in einer neuen Sprache, mit einer neuen Grammatik, mit einer Betonung reden kann. Und dass andere das auch verstehen können. Es geht dir nicht um ein Lallen im Geist. Schlangen mit Händen hochheben. Ein tödliches Getränk wird nicht schaden. Und wenn es Hände aufgelegt wird, wird es besser werden. Hier steht nicht, dass allen, denen wir die Hände auflegen, heil und gesund werden wird. Es wird besser mit ihnen werden. Darauf dürfen wir uns berufen und wir dürfen damit rechnen und dankbar sein, wenn Gott das tut, dass er Kranke heilt und sie wieder voll genesen. Das ist auch unser Wunsch und das dürfen wir erwarten. Aber Jesus selbst entscheidet wirklich darüber und das wollen wir ihm auch nicht abtrotzen in irgendeiner Situation. Jesus hat selbst dieses Versprechen eingelöst und diese Zeichen haben die Gemeinden begleitet und sie begleiten sie bis auf den heutigen Tag. Doch sie sind und sie bleiben das, was sie waren, Zeichen des Messias. Nirgendwo hat Jesus verheißen, dass er alle gesund macht, wenn man nur fest vertraut. Jesus ist und bleibt mein souveräner Heiland. Der vierte Punkt, den zerbrochenen Hoffnung auf Heilung an Leib und Seele. Menschen leiden nicht nur an materieller Armut oder an körperlichen Gebrechen oder auch an der Verlust ihrer Freiheit. Wie viel Zerbruch gibt es im Leben von Menschen, obwohl es ihnen eigentlich äußerlich an nichts fehlt? Wie verzweifelt können Menschen an zerbrochenen Beziehungen leiden? An Ehepaaren vielleicht untereinander, an der Beziehung Eltern zu ihren Kindern? Wie sehr kann der Verlust des Arbeitsplatzes das eigene Selbstwertgefühl zerstören, weil wir setzen ja immer Erfolg mit gelungenem Leben gleich. Wie verhängnisvoll können sich Konflikte mit anderen Menschen auf einen selbst und auf das Umfeld auswirken? Man fühlt sich von Gott und Freunden verlassen. Man hat keine Verständigung mehr untereinander. Ich glaube, wenn es von Jesus heißt, dass ihn das Erbarmen packte, wenn er Menschen ansah und sah, dass sie keinen Hirten haben, dann habe ich den Eindruck, dann sind ihm solche Schicksale vor Augen. Alles Leid im Leben von Menschen, alle begrabenen Hoffnungen, alle Bitterkeit in der Seele, alle Zerrissenheit oder Ruhelosigkeit und Ratlosigkeit fasst Jesus in einem einzigen Begriff, glaube ich, zusammen, den Zerbrochenen. Und Jesus verspricht diesen zerbrochenen Menschen, dass sie frei und ledig sein sollen, also Heilung an Leib und an Seele. Und jetzt ist die Frage, wo wir das alles durchgedacht haben, welche Konsequenzen hat das für mich? Welche Konsequenzen hat das für mich als Jünger Jesu, als Nachfolger? Jetzt könnt ihr sagen, ja, lieber Hans-Jürgen, das ist ja alles schon 2000 Jahre her. Ja, Jesus, der als Messias, der konnte das, der Heiland der Welt, der konnte das alles erfüllen. Aber ich, was kann ich denn schon tun? Ja, ihr habt recht, Jesus hat mit seinem Kommen vor 2000 Jahren die Möglichkeit geschaffen, dass Menschen wieder zu Gott kommen. Ich kann das nicht, ganz sicher nicht. Aber er hat die Türe aufgemacht für jeden Menschen, der es möchte. Und noch immer, heute noch, steht diese Türe in den Himmel weit offen. Und wir wissen nicht, wie lange das noch ist. Und jetzt warten wir voller Sehnsucht auf sein Wiederkommen. Aber ich kann warten und kann mich irgendwo in die Parkbank oder auf die Couch setzen. Aber ich kann auch warten, wenn ich auf die Straße gehe. Ich kann auch warten, wenn ich wie letzte Woche auf einem Messestand mit christlichem Traktat stehe oder zu Gesprächen bereit bin. Ich kann warten, indem ich aktiv bin. Und nur das ist eigentlich ein Warten, das für uns als Christen, für uns als Nachfolger, für uns als Jünger gilt. Wir warten und ich freue mich darauf an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt und uns als Gemeinde in den Himmel entrückt und das Volk Israel dann seinen Auftrag wieder aufnimmt. Ich warte auf diesen Tag, ich sehne mich danach. Aber ich will nicht warten und mich hier in die Ecke setzen, sondern in meinem Leben sollen Menschen erkennen können, dass Jesus Christus lebt und dass Jesus real ist und dass er Sünden vergibt und eine Beziehung zu sich haben möchte. Und das sollte eigentlich für uns alle der Fall sein. Und wir wollen konkrete, praktische Schritte gehen, weil unser Herr uns neue Hoffnung gegeben hat, weil Jesus mir neue Hoffnung gegeben hat, wollen wir Hoffnung sein für die Menschen in unserem Umfeld. Arbeitskollegen, Freunde, Bekannte, Nachbarn, egal. Wir wollen eine Hoffnung ausstrahlen. Und wenn ich meine ausstrahlen, dann wünsche ich mir ein Grinsen übers Gesicht und wenn ihr keine Ohren hättet, könntet ihr im Kreis lachen. Also es ist so. Wir haben die Hoffnung. Wir haben die Hoffnung für diese Welt. Lasst die Leute um uns herum das spüren. Lasst uns das wirklich ausstrahlen. Erster Punkt. Weil den Armen Gottes Zuwendung gilt, müssen wir Wege finden, um sachgerecht helfen zu können. Das ist unser Job. Wir können abgeben von unserem wirklich absolut reichlichen Einkommen und wir können darin nicht müde werden. Wir können uns nach Möglichkeiten aktiv umschauen, um zielgerichtet Not zu lindern. Da gibt es mehr Möglichkeiten, als ihr Geld habt. Wir können Patenschaften für Kinder, für hungernde Kinder übernehmen. Wir können kostenlose Nachhilfe anbieten für Eltern, deren Kinder nicht genügend Geld haben, um Nachhilfe zu bezahlen. Wir wollen uns für Menschen einsetzen, die durch diesen ganzen Konsumrausch sich um ihr sinnvolles Leben gebracht haben und das Geld einfach nur rausgeworfen haben. Wir wollen es wirklich wahr machen in unserem Leben, dass wir zuerst nach Gottes Reich trachten und erst danach nach unserem eigenen. Wir wollen unseren eigenen Geldbeutel nicht ausklammern, obwohl das so einfach ist. Nur bei Jesus können wir lernen, wie es sich zu leben lohnt. Und ich muss gestehen, ich habe selbst auch an diesem Punkt und an den anderen auch eine Menge zu arbeiten. Der zweite Punkt, weil Jesus den Gefangenen die Freiheit bringt, gehört unsere Aufmerksamkeit auch den Gefangenen unserer Zeit. Jesus hat vor allem die frei gemacht, die vom Teufel gefangen gehalten wurden. Und jetzt mal ehrlich, die Zahl der vom Teufel geplagten Menschen nimmt heute ständig zu. Belastet durch okkulte Praktiken, teilweise schon in unseren Schulen. Spiritistische Experimente, die dort gemacht werden, bis hin zu offenem Satanskult. Menschen werden heute in psychiatrische Kliniken eingeliefert, ohne dass irgendjemand ihnen helfen kann. Wie soll ein Psychiater auch im 21. Jahrhundert Besessenheit therapieren? Wie soll das gehen? Da ist mit menschlichen Kenntnissen absolut nichts zu wollen. Selbst Seelsorger sind oft völlig ratlos, hilflos. Leute, es geht um die Vollmacht dessen, der den Gefangenen die Freiheit zugesagt hat. Seine Vollmacht ist in uns da. Seine Vollmacht ist in uns da, alle, die wir hier sind. Auch in den verdeckten Bereichen, Alkohol, Drogen, Tabletten, Pornosucht und viele andere mehr. Wir haben aktuell die politische Diskussion, sogenannte weiche Drogen zuzulassen. Das zeigt doch die ganze Ratlosigkeit unserer Regierung, mit diesen Dingen umzugehen, oder nicht? Wo sind engagierte Christen, wo sind engagierte Nachfolger, die sich in so ein Arbeitsfeld senden lassen und die sich mit der nötigen Vollmacht ausstatten lassen. Ich denke da an Strafgefangene. Ihr wisst, dass ich eine Zeit lang ehrenamtlich im Knast war und auch in der Forensik. Und ich muss einfach sagen, das war eigentlich die schönste Zeit in meinen 60 Jahren, die ich je hatte. Auch wenn da Dinge vorgefallen sind, die ich nicht wieder erleben möchte. Aber mit Mördern über Jesus zu reden, einen Kinderschänder zu Hause zu haben und mit ihm über Jesus zu reden und ihm die Liebe zu ihm weiterzugeben, dass Jesus auch ihn lieb hat, auch wenn wir das menschlich überhaupt gar nicht nachvollziehen können. Ich habe in der Forensik einen Bibelkreis gemacht, einige Zeit, und ich bin Gott dankbar, dass sich die Menschen entschieden haben dort. Ich kann nicht nachvollziehen, wie echt, wie ernsthaft diese Entscheidung war. Das ist auch nicht mein Job. Aber mein Job ist, von dieser neuen Hoffnung Jesus in mir auszustrahlen und den Menschen zu zeigen, Jesus ist real, das kannst du spüren, du kannst ein neues Leben bekommen, du kannst es kriegen, egal was auch immer du in deinem Leben getan hast. Mein Herz brennt für solche Menschen. Wir können beten für alle, die aufgrund, weil sie an Jesus Christus glauben, verfolgt werden, in Gefängnissen sitzen. Wir können für Freilassung beten, wir können für ihre Familie beten. Wir können Beziehungen aufbauen zu psychisch kranken Menschen. Manchmal reicht es einfach schon aus, ein bisschen Zeit zu verbringen und zuzuhören. Es geht einfach darum, dass uns das auch interessiert, dass uns das wirklich ans Herz geht, weil es Jesus ans Herz geht. Der dritte Punkt: weil Jesus den Blinden sehende Augen versprochen und auch geschenkt hat, dürfen wir bei ihm für alle behinderten Menschen auf dieser Welt eintreten. Das ist der Auftrag für uns an die Gemeinde, für Kranke, um Heilung zu beten. Und das schließt behinderte Menschen absolut ein. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, wir können ihm keine Heilung abtrotzen, das wollen wir auch nicht. Doch wir dürfen sie von ihm erwarten und wir dürfen sie ihm zutrauen und wir dürfen auch im Vorfeld schon danken dafür. Ich habe erlebt, dass es erstaunliche Gebetserhörungen gibt, aber ich habe es auch am eigenen Leib erlebt, dass es auf der anderen Seite ein Aushalten im Schmerz gibt, wo das nicht so läuft, wie man es vielleicht gerne gehabt hätte. Unsere Aufgabe ist es, Behinderte und Kranke in ihrer Umgebung nicht allein zu lassen, sondern ihnen liebevolle Zuneigung zu bieten, Begleitung, nicht nur im Gebet, sondern auch praktisch. Man könnte einen Krankenhausbesuchsdienst ins Leben rufen. Die Zahl der Alten und Kranken wird immer mehr, die Zahl der Pfleger nimmt permanent ab. Vielleicht auch an die jungen Leute, vielleicht kann auch das eine Richtung für eine solche Berufswahl bedeuten, dass man sich da investiert. Nur so, glaube ich, können innerlich Blinden sehende Augen geschenkt werden. Lasst uns um Augen der Liebe bitten, die die Behinderten und Kranken wahrnehmen, ernst nehmen und sie integrieren. Ich möchte euch ein Beispiel von einer Frau aus Berlin vorlesen, das mich sehr bewegt hat. Sie ist eine von den einsamen alten Menschen, deren es in Berlin so viele gibt. Andere halten sich wenigstens einen Hund, sie aber mag Hunde nicht. Als ich klein war, sagt sie, hat mich mal einer gebissen, seitdem gehe ich ihn aus dem Weg. Dennoch hat sie sich angewöhnt, jeden Hund anzulächeln. Gefragt, warum sie die gefürchteten Vierbeiner anlächle, antwortet sie, das ist mein Trick. Auf diese Weise bekomme ich von ihren Besitzern ein Lächeln geschenkt. Öfter sogar ein freundliches Wort, weil ich ihren Hund anlächle. Dann behandeln sie mich freundlich. Was steckt doch hinter so einem Bekenntnis, so einer Aussage? Diese Frau, die unternimmt alles, um von den anderen nur ein bisschen beachtet zu werden, ein wenig Anerkennung zu erhalten. Welche Möglichkeiten tun sich hier für uns als Christen auf? Welche Möglichkeiten, die wir oft so einfach belanglos liegen lassen? Vierter Punkt. Weil Jesus den Zerbrochenen Heilung an Leib und Seele versprochen hat, kann seine Gemeinde ein Ort sein, an dem Menschen heil werden können. Wer selbst erlebt hat, wie Gott in seinem Leben den Bruch geheilt hat, ich glaube, der wird sensibel für Menschen, die mit ihrem Leben irgendwie nicht so wirklich zurechtkommen. Deren Leben vielleicht in eine tiefe Krise geraten ist, aus irgendeinem Grund. Wie hilfreich ist es, Menschen mit Menschen zu kennen, die aus Barmherzigkeit leben und sich liebend um andere kümmern. Wie hilfreich ist das? Wie gut ist es, wenn in der Gemeinde Menschen sind, die nicht nur Partei ergreifen, sondern die Brücken bauen zwischen Krisenparteien, zwischen Eltern und Kindern oder Ehepartnern. Die Brücken bauen und Frieden stiften. Jeder, der Schuld hat, und das sind wir alle, braucht Menschen, die nicht verurteilen, sondern er braucht Menschen, die begleiten. Begleiten zu dem hin, der alle Sünden dieser Welt getragen hat. Er heilt die unter den Last ihrer Schuld zerbrochenen Herzen. Deswegen ist dieser Begriff Heiland mein liebster Begriff für Jesus Christus. Jesus Christus ist die personifizierte Hoffnung für uns Menschen. Und bis zu dem Tag, an dem er wiederkommt und wir mit ihm zusammen regieren dürfen, wollen wir wirklich diese neue Hoffnung durch unser Leben ausstrahlen. Und das nicht nur sagen, sondern wir wollen das auch tun. Und ich hoffe, ihr wollt das auch. Leben wir in diesen Grundlinien und die Menschen um uns herum werden merken, dass sie Jesus Christus mehr brauchen denn je. Amen.